Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon und wir sprechen heute hier über den schwierigen Alltag in den Pflegeheimen.
Wir wissen heute etwas mehr über das Virus. Wir wissen, wie wir uns schützen können. Wir können zielgerichteter vorgehen. Aber wir sehen auch bei den steigenden Zahlen, dass wenn wir das, was wir wissen über das Virus, nicht einhalten, dass wir dann wieder in eine Situation kommen, die ausgesprochen schwierig sind. Wir haben deshalb das Ziel, kranke, pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu schützen. Aber der Schutz darf eben nicht im Wegnehmen aus dem gesellschaftlichen Leben bestehen, sondern in dem Maße, wie das möglich ist, müssen alle Menschen gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Sagt also die Kanzlerin Angela Merkel. Aber wie geht das? Wie können wir diejenigen schützen, die krank und pflegebedürftig sind, ohne sie aus dem gesellschaftlichen Leben auszusperren? Das ist eine schwierige Angelegenheit sicherlich, aber auch eine ganz wichtige Sache. Das genau im Blick zu behalten, nämlich wie geht es den Menschen in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen in diesen Zeiten? Der erste Lockdown war für viele hart. Das werden wir heute sicherlich auch noch von Betroffenen hören. Die Enkel, die Kinder, zum Teil auch den Ehepartner nicht mehr sehen zu können. Umgekehrt Großeltern, Eltern nicht mehr besuchen zu dürfen. Eine ganz schwierige Zeit, über die wir heute hier in der Lebenszeit sprechen werden und auch mit Ihnen, wenn Sie mögen. Zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis, der schwierige Alltag in den Pflegeheimen, das ist das Thema bei uns heute. Wir freuen uns über Ihre Anrufe und Zuschriften. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole diese Nummer noch einmal. 00800 4464 4464. Und wenn Sie schreiben mögen, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis, der schwierige Alltag in den Pflegeheimen, das ist also unser Thema und darüber spreche ich heute auch mit diesen Gästen. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung ist da, Andreas Westerfellhaus. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Schönen guten Morgen.
Telefonisch zugeschaltet ist uns Professor Dr. Johannes Pantel. Er ist Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Pantel.
Guten Morgen, Frau Ensminger.
Und ebenfalls am Telefon ist Elisabeth Römisch. Sie ist Bereichsleiterin Pflege bei der AWO in Köln, Leiterin auch zweier Seniorenzentren. Freue mich, dass Sie dabei sind.
Und mir auch einen guten Morgen.
Guten Morgen. Und Frau Römisch, 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen als Corona-Jahr. Wenn Sie auf die zurückliegenden Wochen und Monate schauen, was ist das erste Gefühl, was bei Ihnen dann aufkommt?
Ja, das war die schwierigste Zeit in meinem Berufsleben. Also es ist und bleibt die schwierigste Zeit. Und das ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr mit viel Überlegung besetzt.
Wie haben Sie den ersten Lockdown erlebt im März, April?
Den ersten Lockdown habe ich, glaube ich, wie viele andere Menschen auch erlebt. Erstmal der Schock und dieses Eingesperrtsein ist ein ganz furchtbares Gefühl, weil die Bewohner durch den Lockdown diese Einsperrung hat. Wurde es eben ganz schwierig für uns auch als Mitarbeiter, weil wir das ja ganz konkret erlebt haben, wie die Bewohner leiden. Und von daher war das ein anderes Gefühl als heute. Heute ist es aber für mich trotzdem bedrohlicher.
Bedrohlicher werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber es klingt so ein bisschen durch, man gewöhnt sich nicht dran, aber man gewöhnt sich vielleicht ein bisschen ein in diese schwierige Situation. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Man kriegt auf jeden Fall bei manchen Sachen Routine.
Wir sprechen, wie gesagt, gleich noch über die aktuelle Lage auch bei Ihnen. Sie haben uns eine Bewohnerin vermittelt, die auch bereit ist, uns ihr Erleben in dieser Corona-Zeit zu schildern, die jetzt ebenfalls am Telefon ist. Guten Morgen, Uta Brückner.
Ja, guten Morgen.
Frau Brückner, Sie leben seit 2 Jahren im AWO-Seniorenzentrum Theo Buraunhaus und hätten sich sicherlich bei Ihrem Einzug nicht gedacht, dass Sie einen solchen Ausnahmezustand, kann man ja sagen, dort erleben, den Sie gerade mit Beginn der Corona-Entwicklung dann wie empfunden haben. Wie hat sich Ihr Leben davon jetzt auf gleich verändert?
Ja, natürlich habe ich mir das so nicht vorstellen können. Ich hatte so gerade hinter mir, dass ich mich eingewöhnt hatte hier ins Haus und fühlte mich auch wohl. Und dann kam wirklich das war zu Anfang schon ein großer Schock, muss ich ehrlich sagen. Wir haben alle ganz lange gebraucht, bis wir uns da hinein gefühlt haben. Und das Fühlen, das hat einfach eine ganz große Bedeutung gehabt in der ganzen Zeit und jetzt auch immer noch.
Und Sie sagen, es war ein großer Schock, weil Sie da überrannt wurden, weil das eigentlich überhaupt niemand verstehen konnte, was da passiert?
Also da ist es unterschiedlich, mit wem man spricht. Wir haben natürlich auch Demente im Haus, die es gar nicht verstehen oder immer wieder auch vergessen. Und wir, die wir drüber noch nachdenken können, haben also versucht, die anderen irgendwie ein bisschen auch mitzuziehen. Wir hatten hier auf unserem Wohnbereich abgesperrt. Plötzlich über Nacht, nachts um 3 ging das Gepolter los und die Menschen wurden, ohne dass sie irgendetwas davon wussten, in andere Wohnbereiche gebracht und mit anderen Leuten zusammengelegt und die kamen gar nicht mehr zurecht.
Es war zum Schutz sicher auch der Bewohnerinnen und Bewohner.
Natürlich.
Wenn Sie das nochmal für sich Revue passieren lassen, würden Sie sagen, heute können Sie das verstehen?
Ja, ich kann es verstehen und ich konnte es auch zu Anfang verstehen, muss ich ehrlich sagen. Denn ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es zu Anfang zumindest hatte ich das Gefühl, dass es uns Menschen auch mal gut tat, aus diesem Wohlstandsdenken und diesem Überfluss, in dem wir eigentlich leben. Und wir haben ja auch hier im Heim ein sehr, sehr, sehr gutes Leben und eine unheimlich gute Pflege. Das plötzlich war das weg, ne?
Das heißt, Sie konnten dem durchaus was Positives abgewinnen, nämlich, dass Sie das Gefühl hatten, Sie werden ein bisschen mal reduziert auf, ja, auf das Dasein. Ist das so?
Ja, auf uns selber. Ich hatte nun das große Glück, in einem Einzelzimmer zu wohnen. Ich konnte mich zurückziehen, wenn mir das alles zu viel wurde und habe dann wirklich noch nie in meinem Leben so viel über mich selbst nachdenken können. Und auch im Verbund mit meiner Familie, ich habe noch 2 Kinder und einen Enkel, wir haben ganz viel telefoniert und es war für alle einfach schwierig auch.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, wie der Kontakt nach draußen dann auch abgelaufen ist. Sie sagen, Sie haben telefoniert mit den Kindern, mit dem Enkel. Gab es noch weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme?
Ja, zu Anfang war ja erstmal Besucherstopp. Und so nach und nach pendelte sich das so ein, dass wir in einem Raum durch den Besucher über ein Screening und Desinfizieren und Fiebermessen und so weiter in den Raum konnten, wo wir die Angehörigen hinter einer Glasscheibe sprechen konnten. Da fehlte natürlich jegliche Berührung. Wir haben die Hände an die Scheibe gehalten und haben versucht, uns zu fühlen oder uns mit den Füßen mal kurz so unten drunter zu treten. Das war aber wirklich die einzige Berührung.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann entstehen Bilder bei mir im Kopf. Sie beschreiben das sehr, sehr fein auch, wie die Berührungen waren. Dann kam der Sommer, der war für viele sicherlich ein Lichtblick, für Sie auch?
Ja, der Sommer war richtig schön. Es ist so gewesen, dass unsere Tagesgestaltungsleute, die hier angestellt sind, sich eine unheimliche Mühe gegeben haben, uns zu erfreuen mit Konzerten draußen im Garten. Wir haben einen sehr schönen Garten. Und selber gesungen haben mit uns. Unsere Küchenleute haben einen Eisstand gemacht, so wie es draußen ist. Wir konnten uns Eis gar nicht mal kaufen, sondern einfach nur bestellen und dann hatten wir es. Und wir hatten noch das zweite und das dritte Eis. Also es war einfach leicht auf einmal oder sehr viel leichter auf einmal.
Die Infektionszahlen steigen jetzt wieder. Hat sich das schon bemerkbar gemacht bei Ihrem Alltag, in Ihrem Alltag?
Ja, zumindest ist ja kaum ein Gespräch ohne Corona-Hintergrund. Wir passen sehr, sehr auf, dass wir den Abstand halten und versuchen, halbwegs höflich und feinfühlig auch unsere Mitbewohner immer wieder daran zu erinnern, dass sie nicht so nah aneinander gehen. Aber es ist schon, ja, es wird jetzt nochmal eine ganz harte Zeit.
Das heißt, Sie blicken mit Sorge auch auf den bevorstehenden Herbst und Winter.
Ich selber für mich persönlich eigentlich nicht, aber mir tun so viele Menschen hier im Haus, die arbeiten und auch die, die es gar nicht verstehen, was das soll. Sie tun mir einfach leid. Und ich weiß gar nicht, was man helfen kann. Ich möchte es gerne, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Meine Kinder, ja, die hatten sich dann kurzzeitig auch dran gewöhnt, dass man kurzzeitig ins Zimmer konnte. Leider auch ohne Berührung, aber immerhin mit einem persönlichen Gespräch. Ist jetzt auch wieder vorbei im Moment. Ne? Wir haben einen Wohnbereich, der steht in Quarantäne. Und wir werden auch laufend wieder getestet, dass es nicht noch weitergeht im Haus.
Da spreche ich auch gleich nochmal mit der Leiterin Ihres Hauses drüber. Sie sind sehr engagiert in dem Haus. Die Vorsitzende des Beirats, der die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner auch vertritt. Weihnachten ist in knapp 2 Monaten. Was wünschen Sie sich, was dann in Ihrem, also im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner, möglich sein sollte?
Ja, als wir das hörten im Beirat, dass Weihnachten auf keinen Fall so sein wird wie im vorigen Jahr, na, habe ich erst mal geschluckt und an meine Kinder gedacht. Ich habe gar nicht mehr so sehr an mich selber gedacht, weil ich kriege das irgendwie hin. Aber so, die Kinder sind zum ersten Mal, seit sie leben und mit mir zusammenleben, dann alleine. Und wie die das schaffen, weiß ich noch nicht.
Wir sprechen heute genau über den schwierigen Alltag in den Pflegeheimen, den Sie uns wirklich sehr eindrücklich geschildert haben, Uta Brückner, als Bewohnerin eines Seniorenzentrums, Ihr Erleben. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin, auch für diese nächsten Wochen und Wintermonate. Sie können uns, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter anrufen, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Vielen herzlichen Dank, Uta Brückner.
Ich danke auch, dass ich das sprechen durfte. Vielen Dank. Wiederhören.
Wiederhören. Elisabeth Römisch, Sie leiten das Seniorenzentrum, in dem Frau Brückner wohnt. Wenn Sie die Schilderungen auch hören, also ich habe es schon gesagt, mir kamen da ganz viele Bilder. Ihnen sicherlich auch. Wie geht es Ihnen da?
Ja, also ich kenne die Geschichten und trotzdem, wenn ich Frau Brückner jetzt gerade noch mal gehört habe, dann setzt es mir natürlich total zu, weil wir einfach so eine Ausnahmesituation haben und weil das alles so schwierig geworden ist. Also wie gesagt, Frau Brückner hat es gerade erwähnt, wir haben im Moment 5 positiv getestete Bewohner und auch 5 positiv getestete Mitarbeiter. Das hatte zur Folge, dass diese Etage ja nicht mehr besucht werden kann, darf. Es ist ein Glück nur auf einem Wohnbereich bisher. Und wir hatten aber die anderen Angehörigen auch gebeten, im Moment, bis die Bewohner alle durchgetestet sind, vom Besuch einen Abstand zu nehmen, was auch was die Angehörigen auch tun. Aber wenn man das wieder hört, mir wird es ganz gruselig. Und trotzdem, ich habe auch eine große Angst. Eine Bewohnerin, die Covid-19 erkrankt ist, ist in der Zwischenzeit auch verstorben. Und eine Mitarbeiterin liegt auf der Intensivstation. Das sind schon auch Dinge, die verpackt werden müssen und mit denen jeder Einzelne auch klarkommen muss.
Alltag in den Pflegeeinrichtungen in der Pandemie, darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit. Andreas Westerfellhaus, Sie stehen als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung auch in Kontakt mit vielen Einrichtungen. Was haben Sie da berichtet bekommen? Was erfahren Sie, wie es den Menschen da ergeht?
Ja, eigentlich wurde das durch Frau Brückner schon sehr klar, denn dann formuliert und mein Erlebnis deckt sich. Und auch das, was angesprochen wurde zu Beginn der Pandemie, als ja alle Maßnahmen ergriffen werden mussten, zu Recht in einer unbekannten Situation. Wie schütze ich Menschen vor einer Infektion? Wie lange wird diese Infektion dauern oder diese Viruswelle dauern? Wir hatten ja keine Ahnung. Wir konnten auch schlecht vorhersagen, was das letztendlich denn dann bedeutet. bis dann so zu nach den ersten Wochen mich teilweise eben auch erschütternde Berichte schreiben, Mails, Ländern erreichten von Angehörigen, wie aber auch von Bewohnerinnen und Bewohnern. Da lege ich besonderen Wert darauf, das auch so zu formulieren, die ja gerade für sich diese Wohnform denn dann auch gewählt haben. Was es denn dann bedeutet, auf einmal ja weggeschlossen zu sein. Also wirklich am Abend ist die Tür abgeschlossen und am nächsten, ich habe das vorher nicht gewusst, dass das so ist. Ich bekomme die Reaktion ja erst am nächsten Tag. Es gab ja keine Möglichkeit, sich zu verabschieden und sagen, in 4 Wochen sehen wir uns wieder oder in 14 Tagen. Sondern es war eine Situation, mit der man sich zwangsweise abfinden musste. Und es wurde ja eben auch so schön angesprochen, was das bedeutet hat für die Menschen, die jetzt auch nochmal besondere Erkrankungen haben, wie demenzielle Erkrankungen, denen man es auch überhaupt gar nicht verständlich machen konnte. Das war schon sehr, sehr dramatisch. Mhm. Die Situation im Sommer kann ich auch so beschreiben. Ich bin in vielen Einrichtungen gewesen. Ich habe beiden Seiten auch erheblich darüber diskutiert, sowohl mit Leitungen, die ich sehr, sehr gut verstehen kann, die das organisieren müssen. Es ist ein Spagat, aber auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern. Ja, und jetzt nehme ich die große Angst wahr. Sie haben es gesehen, wir gehen in die dunkle Jahreszeit. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben es ja gerade eindrücklich gehört.
Mhm. Professor Dr. Johannes Pantel, Sie leiten den Arbeitsbereich Altersmedizin an der Uni Frankfurt, sind Gerontopsychiater und stehen über Ihre Studien auch ebenfalls in engerem Kontakt zu Pflegeeinrichtungen. Ich würde auch gerne von Ihrem Eindruck partizipieren, Alltag in der Pandemie. Was waren die größten Schwierigkeiten und Probleme, die Sie beobachten konnten?
Ja, die verschiedenen Phasen, die wurden ja schon beschrieben. Zunächst der Schock im Frühjahr, wo man geradezu auch in den Einrichtungen überrollt wurde von diesen Ereignissen. Dann auch von den Schließungsmaßnahmen natürlich. Dann eine Phase der Entspannung, der Konsolidierung. Und jetzt, was wir hören und beobachten, ist natürlich eine wieder steigende Sorge, aber natürlich auch eine, was ich wahrnehme, größere Besonnenheit, ja, also eine gespannte, besorgte Besonnenheit zwar, aber man hört aus den Einrichtungen tatsächlich, dass die Mitarbeiter zwar besorgt sind, aber die Einrichtungen sind sensibilisiert, die Mitarbeiter sind besser geschult. Im Moment scheint es offenbar auch noch keine Engpässe zu geben mit Bezug auf die Schutzausrüstung. Viele Häuser waren auch in den letzten Monaten kreativ, ja, in der Ausarbeitung von Pandemieplänen oder aber auch gerade in Hinsicht auf diese Frage, wie man den Bewohnern möglichst viel an Würde, Autonomie, sozialer Teilhabe gewähren kann, denn das ist ja sozusagen auch eine oder mit die wichtigste Aufgabe dieser Einrichtung. Also ich würde es so zusammenfassen, man blickt mit Angst und Sorge, aber man ist nicht unvorbereitet und man wünscht sich vor allem, dass man nicht sozusagen, wie es am Anfang war, immer nur vor bestimmte pauschale Entscheidungen gestellt wird, sondern die Einrichtungen möchten auch je nach ihrer individuellen Ausstattung und nach ihrer Situation eigene Gestaltungsspielräume haben. Denn ich glaube, dort in den Einrichtungen weiß man am besten, was für diese Einrichtung gut ist und auch was für die dortigen Bewohner gut ist.
Mhm. Das sind besondere Anforderungen, die an die Einrichtungen gerade auch gestellt werden, auch wenn wir auf die dunklere Jahreszeit gucken. Sie sind Gerontopsychologe, beschäftigen sich auch mit Depressionen bei Senioren und Hochbetagten. Eine solche Krise und die damit verbundenen Umstände, weniger Kontakte, was macht das mit den Menschen?
Ja, das ist sicherlich nicht pauschal zu beantworten. Also die Vulnerabilitäten, die Empfindlichkeiten, aber auch die Möglichkeiten, solche Dinge zu bewältigen, sind bei den Menschen ganz unterschiedlich. Tatsächlich gibt es aber natürlich sehr viele Menschen in den Einrichtungen, die Menschen mit Demenz wurden schon angesprochen, die eben diese Resilienzen, diese Widerstandskräfte nicht haben. Oder wir haben in Einrichtungen etwa 25% Menschen mit klinischen Depressionen, also manifesten Depressionen. die auch von der Psychotherapie teilweise nur schlecht erreicht werden. Und das sind natürlich dann, oder Menschen, die keine sozialen Netzwerke mehr haben oder nur sehr wenig ohnehin. Und das sind natürlich die, die besonders hart und auf eine sehr grausame Weise hier getroffen werden können. Und um mal bei den Depressionen zu bleiben, also das ist ja auch ein Gebiet, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Da haben wir selbst auch beobachtet, wir haben also zeigen können, dass im Laufe eben dieser ersten Phase, im Laufe des Lockdowns eben tatsächlich depressive Zustände sich verschlechtert haben. Und wir wissen ganz allgemein, wie schädlich soziale Isolation gerade für diese Menschen ist, die ohnehin schon verletzlich vulnerabel sind, die reduzierte Bewegung, die fehlende soziale Anregung, das fehlende soziale Miteinander, das ist tatsächlich Gift für diese Menschen. Und obwohl ich weiß, dass die Einrichtungen alles versuchen, um dagegen zu wirken, aber die können ja auch keine Wunder bewirken. Also in den Heimen war es ja vor der Corona-Pandemie, gab es schon Schwierigkeiten, etwa im Personalbereich. Es gab natürlich Schwierigkeiten, solche Konzepte umzusetzen. Und es ist jetzt natürlich alles noch viel schwieriger geworden, teilweise ja zusammengebrochen, also dass gar nichts mehr stattfindet. Und man kann sich vorstellen, dass das massive Auswirkungen auf das psychische Befinden dann gerade dieser vulnerablen Gruppen hat.
Und darüber sprechen wir auch gleich noch nach den Nachrichten. 00800 4464 4464, die Telefonnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Lebenszeit. Wir sprechen heute über den schwierigen Alltag in den Pflegeheimen zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis. Wie bekommt man diesen Spagat hin? Wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern? Mit dabei sind Andreas Westerfellhaus. Er ist der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Professor Dr. Johannes Pantel ist uns zugeschaltet. Er ist Gerontopsychiater in Frankfurt. Und Elisabeth Römisch ist die Bereichsleiterin Pflege der AWO in Köln. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen in dieser Sendung. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, uns zu schreiben, Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen zu schildern. Geschrieben hat uns unter anderem Reinhard Argus. Er sagt, seine Mutter ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Er ist sich recht sicher, dass sie weder die Isolierung nach außen noch die fehlenden bzw. reduzierten Besuche wirklich belastet hätten. Sie hat es einfach nicht bemerkt. Betroffen war er selbst, er konnte seine Mutter zunächst nicht besuchen und belastet hat Corona, so sieht er es, wohl deutlich mehr Bewohner, die nicht dement sind. Wir sprechen über die Herausforderungen, die Corona eben auch tatsächlich in den Pflegeeinrichtungen für alle Beteiligten ja darstellt. Elisabeth Römisch, es sind die Bewohnerinnen und Bewohner einerseits, aber auch Sie als Pflegende andererseits, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten ja vor großen Herausforderungen standen und immer noch stehen. Wo ist die Belastung am größten, was würden Sie sagen?
Ja, also ich würde schon sagen, meine Aufgabe ist es im Moment, das Personal sehr gut zu begleiten, weil wenn wir gutes Personal haben, was auch da ist, dann geht es den Bewohnern auch gut. Also da liegt schon ein Hauptaugenmerk von mir drauf, weil die Mitarbeiter verzichten sehr viel auf private Kontakte, das schildern sie auch immer wieder, damit sie hier nichts reinschleppen. Also das ist eine große Sorge von Mitarbeitern. Aber ich erlebe natürlich auch, gerade bei verwirrten Bewohnern, das kommt ja immer auf das Stadium an, was sie bemerken und was sie nicht bemerken, eine große Belastung und auch, dass unsere Tür verschlossen ist. Ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, wie weit man hier weggehen könnte oder ob man wirklich rausgehen kann, sondern dass so eine Tür verschlossen ist. Das erleben schon viele als so belastend und nicht verstehend, dass da, glaube ich, auch alte Erinnerungen hochkommen an viel schlechtere Zeiten.
Also dieses Gefühl des Eingesperrtseins und da auch vermitteln zu müssen und sich zu fragen, wie geht das? Also da ist ein Zusammenspiel auch zwischen dem Pflegepersonal und den Bewohnern, das sicher eine große Herausforderung darstellt, so wie Sie das schildern.
Auf jeden Fall, ne? Weil das ist ja auch so, dass durch die Quarantänebestimmungen, wenn gerade in Köln sind ja viele Menschen im Moment erkrankt und die Mitarbeiter, die Kontaktpersonen waren, sind ja für 14 Tage auch weg, dass man gucken muss, dass man wirklich ausreichend Personal hat und dass wirklich ein Gemeinschaftsleben noch stattfindet. Also ich würde jetzt mal behaupten, bei uns findet das noch statt, auch wenn wir darauf achten, dass die Bewohner auseinandersetzen, weil wenn sie Kontaktperson Nummer 1 sind, werden sie ja wieder isoliert. Also man muss ja auch immer gucken, das ist ja auch total schrecklich für Bewohner, selbst wenn sie nicht erkrankt sind, wenn sie isoliert werden, weil die werden ja auf einem Zimmer isoliert, während wenn sie oder ich isoliert werden, wir werden in einer Wohnung isoliert. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und das ist halt ganz anstrengend und ganz schwierig für Bewohner und Personal.
Und gleichzeitig, Sie sagen es, dann gibt es Quarantänebestimmungen. Eine Ihrer Mitarbeiterinnen ist tatsächlich erkrankt, liegt auf Intensiv. Die Kräfte sind durch Corona sicherlich auch anders gebunden. Wie hat sich das verändert? Was würden Sie sagen, wo sind die Kräfte auch abgezogen, die Sie eigentlich brauchen? Für die Pflege, für die Betreuung, für ja das Miteinander auch und die Gespräche?
Ja, also die ganzen Hygienebestimmungen und die ich ja auch richtig finde, die ich ja auch unterstütze, die verändern ja das ganze Leben. Das heißt, die Mitarbeiter müssen ja viel stärker darauf achten. Das heißt ja auch, wir arbeiten nur mit FFP2-Masken, die darf man ja auch nur eine begrenzte Zeit auflassen. Das heißt, dadurch kommt ja schon weniger Energie von den Mitarbeitern zu den Bewohnern. Und das ist belastend. Was wir schon gemacht haben, was ich ja auch super finde, ist mit dem Schutzschirm, dass wir für das Screening und für die ganzen Maßnahmen, was so für Angehörige angeht, dass wir da zusätzliche Kräfte engagiert haben, sodass das noch einigermaßen zu handeln ist. Mhm. Ja. Wie gesagt, jetzt kommen die Schnelltests noch auf uns zu. Wie wir das jetzt umsetzen sollen, ist mir im Moment wirklich ein vollkommenes Rätsel, weil da würde ich ja auch sehen, das wäre gut, wenn das die Gesundheit machen würden.
Mhm. Auf die Tests kommen wir direkt auch gleich zu sprechen. Die Anerkennung der Pflege, Andreas Westerfellhaus, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Die ist wieder immer wieder Thema gewesen, rückte in den Fokus, aber das war es dann auch schon?
Nein, das kann es nicht gewesen sein. Also der Punkt 1, den Frau Römisch auch gerade angesprochen hat, ich denke, der ist schon mal sehr wichtig, dass was in der Einrichtung geleistet wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Team zu sehen, und zwar in allen Bereichen, sie in dieser schwierigen Phase mitzunehmen, zu unterstützen. Ich habe an meinen Gesprächen mit Pflegenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Einrichtung arbeiten, sehr intensiv gesprochen. Und sie haben ja alle gesagt, wissen Sie, beim ersten Mal, als wir in die Pandemie reingegangen sind, da haben wir gesagt, ja, das werden wir schon stemmen, aber wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Und dann hat man gemerkt, so wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, dass eine Kollegin krank wird oder dass mehrere Kollegen krank werden oder dass einer auf der Intensivstation liegt. Dass es auch Folgeschäden gibt, wenn jemand dann wieder genesen ist. Und dass dann viele Angst haben, was passiert, wenn jetzt noch eine neue Welle auf uns zukommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, alles zu tun, dass die Mitarbeiter, die man ja dringend braucht, nicht aus lauter Angst zu Hause bleiben und sagen, ich kann nicht. Die Wertschätzung, von der Sie gesprochen haben, ich weiß ja, worauf Sie abzählen, das ist ja das, was ich immer wieder dann höre. Ja, ich fand den Applaus der Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag als wertschätzendes Signal wichtig. Ich denke, das war gut und das war überfällig, aber da darf es natürlich nicht bleiben. Wir haben dann die Corona-Prämie mit all ihren Problemen dann ausgelobt. Ich glaube, was man braucht für die Zukunft oder jetzt so schnell wie möglich, sind nachhaltige Lösungen. Und zwar Konzepte, mit wie viel Personal arbeite ich in den Einrichtungen, Personalbemessungssysteme, eine anständige, faire Bezahlung und insgesamt auch in unserer Gesellschaft eine Betrachtung, einen Blickwinkel auf den Beruf, auf die Profession Pflege, die Unglaubliches in allen Sektoren leisten. Und das ist nicht einfach nur für mich so ein Platzhalter. Ich arbeite seit Jahren daran, mit Konzepte zu entwickeln, wie das passieren kann für die Personalbemessungssysteme und für eine andere tarifliche Entlohnung. Wir dürfen kein weiter mehr so, wie vor der Pandemie erlebt, für nach der Pandemie überhaupt nur erwägen.
Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann weiß ich auch, dass das ein größeres Konzept zur Grundlage braucht. Johannes Pantl, Sie sind Professor für Altersmedizin. Die Pflege spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, dass sich die Bewohnerinnen einer Einrichtung wohlfühlen. Das haben wir auch gerade von Frau Römisch ja gehört, dass es ihnen gut geht. Aus Ihren Beobachtungen heraus, geht das durch Corona überhaupt noch aufrechtzuerhalten?
Das ist natürlich ganz erheblich viel schwerer geworden. Es war, wie ich gerade gesagt hatte, schon vor der Pandemie schwierig und jetzt werden an Personalressourcen gebunden. Es gibt Ausfälle durch Quarantäne, auch durch Erkrankung der Mitarbeiter. Der Schutz der Mitarbeiter in der Pflege ist hier natürlich auch ein ganz wichtiger Wert, wichtiges Gut, das man nicht ins Auge verlieren darf. Und das sind wirklich tatsächlich ganze Programme, also die in mühevoller Arbeit, ja, muss ich auch sagen, von den Einrichtungen teilweise erarbeitet wurden, etabliert wurden, sind zusammengebrochen. Und das hat sich ja auch im Sommer, das war ja eine relativ kurze Zeit, hat sich das bei Weitem nicht alles wieder erholt und wieder etabliert. Und das fällt natürlich auf alle negativ zurück. Und da sind wir natürlich auch bei den Ressourcen. Und da höre ich natürlich das, was Herr Westerfeller sagt, das höre ich sozusagen sehr gerne. Und ich hoffe, dass man hier Unterstützung, dass man großen Druck auch machen muss, dass hier mehr Unterstützung kommt. Und das muss sich dann auch materialisieren. Der Schutzschirm wurde erwähnt. Also das ist ja der über den Paragraphen 150 des Sozialgesetzbuches 11 sozusagen die zusätzlichen Ressourcen, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bekommen haben, um einen Teil dieser Belastungen zu kompensieren. Aber auch hier, das höre ich zumindest aus den Einrichtungen, das ist sozusagen erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein und das ist auch offenbar noch nicht ganz klar. Das kann vielleicht der Westerfellhaus besser dann noch kommentieren, wie lange und ob das verlängert wird, ob das aufgestockt wird. Die Teststrategien, das Point-of-Care-Testing, das wurde erwähnt. Auch das, denke ich, ein sinnvoller Ansatz, aber das muss dann auch umgesetzt werden. Auch das braucht Ressourcen, das braucht Logistik. Und da kann man jetzt nicht warten, mittelfristig, langfristig, dass das vielleicht einmal besser ausgestattet wird. Da muss jetzt was passieren. Ja, das sind ja alles Notmaßnahmen, mit denen wir es wieder zu tun haben.
Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, die ich bitte noch ganz kurz zu warten, weil Sie Herrn Westerfellhaus auch direkt hier angesprochen haben auf die Testung. Es gibt eine neue Testverordnung, die ist Mitte Oktober in Kraft getreten. Personal, Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucher von stationären Pflegeeinrichtungen sollen jetzt regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Herr Westerfellhaus, wie läuft das an?
Ja, am 15. Oktober war es ganz genau, dass diese Verordnung verabschiedet worden ist. Und an dem Tag war eigentlich klar, dass damit ja die Konzeptentwicklung stattfindet, die Produktion und letztendlich die Einrichtungen damit informiert werden, wie ein solches Konzept denn dann zu laufen hat. Und wir haben es ja eben von Frau Röhm schon gehört, wie wir das noch zusätzlich stemmen sollen. Naja, also wir haben schon in dieser Verordnung festgestellt und festgelegt, dass die Gesundheitsämter in Zusammenspiel mit den Einrichtungen die Strukturen, es handelt sich ja um 20 Tests pro Bewohner, pro Monat, den dann überlegen muss. Das heißt also, nicht jeden Tag wird getestet, sondern es muss ein Konzept entwickelt werden in den Einrichtungen. Wie kann ich das machen? Wann kommt so ein Test zum Einsatz? Also zum Beispiel, es kommt morgens jemand, eine Mitarbeiterin, die vielleicht sonst zu Hause geblieben wäre, sagt, ich habe es jetzt so ein bisschen im Hals und ich habe auch Husten, ich habe Sorge und naja, dann bleiben Sie lieber zu Hause. Aber jetzt habe ich einen Schnelltest und kann feststellen, innerhalb von 15 Minuten, ob jemand ein Viruslastträger ist, ja oder nein. Und damit habe ich eine Ressource gewonnen, dass diese Kollegin, diese Mitarbeiterin da ist, wenn dieser Test dann eben negativ denn dann verläuft. So, ich bin in Einrichtungen gewesen. Ich habe danach gefragt, ist das genug? Nein, es ist natürlich nie genug. Es gibt ja Kritiker, die sagen, wieso 20, warum nicht mehr? Wir fangen jetzt mit der Auslieferung an. Wie ich weiß von vielen Einrichtungen, die sich ihre Konzepte mit niedergelassenen Hausärzten erstellen, die ja auch sagen, wir sind für die Durchführung der Tests einfach kapazitätsmäßig überlastet. Die Gesundheitsämter sagen, wir schaffen es nicht mehr. Die Labore schaffen es nicht mehr. Deswegen finde ich die Schnelltests jetzt zu diesem Zeitpunkt der richtige Ansatz. Wir müssen uns auf den Weg machen, diese Erfahrungen sammeln. Und ich tue alles dazu, dass auch andere Einrichtungen von den Konzepten, von denen, wo es schon gut läuft, denn dann auch partizipieren können.
Der Vizepräsident des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, Stefan Werner, der hat kritisiert, auch was Frau Römisch gerade angesprochen hat, personell nicht leistbar. Er sagt auch nicht zielführend und es vermittelt eine falsche Sicherheit. Elisabeth Römisch, wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ist das zu leisten?
Also ich sehe im Moment noch nicht, wie wir das leisten können. Ich beschäftige mich da schon viel länger mit und habe auch versucht, mit unserem Gesundheitsamt eine Lösung oder Ideen zu entwickeln. Das funktioniert nicht. Also ich sage jetzt einfach mal, da ist man auch auf sich alleine gestellt. Es heißt ja auch, ich reiche ein Konzept ein und wenn ich 14 Tage nichts höre, dann ist alles gut. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben natürlich in Köln auch das Glück, dass wir bisher das immer geschafft haben, da wo Tests nötig sind, dass sie auch gemacht worden sind. Und ich sehe das auch nicht so, dass wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich habe einen Schnupfen, dann mache ich einen Schnelltest und dann geht er wieder nach Hause und dann geht er wieder arbeiten. Das machen wir im Moment nicht so, sondern der geht nach Hause, weil der kann ja am nächsten Tag sozusagen einen positiven Test haben. Das ist mir letztendlich nicht genug Sicherheit. Also ich sehe das kritisch, ich verweigere mich da auch nicht. Wir werden da schon noch eine Lösung finden. Aber auch nicht jeder Mitarbeiter möchte ja Tests durchführen. Also man muss da ja auch jemanden finden, der sagt, okay, für mich ist das in Ordnung, einen Test zu machen. Mhm. Und es ist immer noch ungeklärt, wer darf den Test überhaupt machen? Dürfen das auch medizinische Fachangestellte oder dürfen das nur Examinierte? Ich sage jetzt mal, jemanden zum Schulen zu finden, ist nicht das Problem. Aber ansonsten finde ich, dass wieder so schnell an uns abgedrückt, ist für mich eigentlich nicht in Ordnung.
Da kann Ihnen Andreas Westerfellhaus aber vielleicht direkt eine Antwort geben.
Ja, lassen Sie mich zunächst auch zu der Kritik zu den Schnelltests etwas sagen. Also ich kann doch schon sagen, dass ich, glaube, einen sehr repräsentativen Überblick habe über die Einrichtungen und auch über die großen Verbände, mit denen ich rede. Alle haben gesagt, Schnelltests ist das, was uns jetzt helfen kann in einer solchen Situation. PCR-Tests dauern viel zu lange bei der Überlastung der Labore. Wenn ich jetzt weiß, dass jemand kein Viruslastträger ist, dann bin ich jetzt auf der sicheren Seite. Beim PCR-Test, den ich mache, kann ich auch morgen wiederkommen und in der Zwischenzeit habe ich eine Infektion denn dann bekommen. Also medizinisches Personal wird geschult. Dafür braucht es eine, das ist jetzt sehr technisch, eine Änderung in der Heilkundeübertragungsrichtlinie, weil es ja eigentlich eine ärztliche Tätigkeit ist. Es wird mit der Einrichtung festgelegt, wen habe ich da zur Verfügung. Dann werden diese in einer Schulungsmaßnahme unterzogen. Ich weiß von Einrichtungen, ich bin jetzt in einer kleineren Einrichtung gewesen, die schulen jetzt gerade aktuell, denn dann 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich sofort spontan freiwillig gemeldet haben, das machen wir, weil es ist für uns alle gut und wichtig. Und ich appelliere jetzt wirklich, bei allem Verständnis für Sorgen und für Probleme. Wenn ich dann auch höre, Sie hatten den Herrn Werner denn dann zitiert aus dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Wissen Sie, jetzt haben wir einen wichtigen Schritt getan und jetzt lassen Sie uns bitte nicht sofort wieder darüber reden, was das für nächste Probleme auslöst. Lassen Sie uns jetzt mit den Schnelltests anfangen und lassen Sie uns dann gucken, wo kriegen wir die Kapazitäten weiterhin her und welche Lehre müssen wir daraus ziehen? Brauchen wir die 15 Minuten? Brauchen wir das die 10 Minuten? Wie viel Arbeitsaufwand ist das? Lassen Sie uns jetzt bitte damit anfangen. Wir dürfen nicht alle guten Ideen, die auch gefordert worden sind von den Einrichtungen. Und nochmals, ich bin dabei, das zusammenzufassen. Und wenn die Frau Römisch jetzt Sorge hat, dass sie da komplett alleine ist, ja, das ist ein bisschen dem geschuldet. Wir mussten am 15. Oktober diese Verordnung auf den Weg bringen, weil erst an dem Tag hatten wir ja auch verlässliche Schnelltests zur Verfügung. Ja, und dann, wenn man dann noch gewartet hätte, hätte jeder vorgeworfen, ja, warum setzen wir den denn nicht ein? Ich finde, zielgerichtet für diese Einrichtung vor Fußballstadien und vor allen anderen Unterhaltungsveranstaltungen gehört es dahin, weil die Menschen sind jeden Tag da draußen und stellen die Versorgung sicher und die gilt es zu schützen.
Und wir wollen nochmal auf die Bewohnerinnen und Bewohner selbst auch schauen. Sie haben es gesagt, der Schnelltest ist vor 5 Tagen angelaufen. Da gucken wir einfach weiter drauf, wie das funktioniert. Auch Elisabeth Römisch, Sie können uns das gerne auch dann wieder übermitteln, wie Sie damit klarkommen oder zurechtkommen, wäre netter formuliert. Eine Hörerin ist schon eine ganze Weile in der Leitung, Doro Kuhn, die uns aus Süddeutschland angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen allerseits.
Danke Ihnen für die Geduld. Sie möchten uns berichten aus Ihrem eigenen Alltag. Ich darf das sagen, Sie sind 76 Jahre alt. Und leben wo?
Ich lebe, wie gesagt, in Süddeutschland. Wir waren lange in Freiburg und sind jetzt umgezogen in die Nähe der Enkel. Und ich mir war von Anfang an bewusst, wie schwierig das für diese älteren Leute ist, weil ich hatte Großeltern, eine Tante, die ich sehr geliebt habe und ich weiß, dass es für sie so wichtig war, dass wir uns richtig gesehen haben, uns umarmen konnten, miteinander kuscheln konnten und ich sehe eben dieses Problem, dass man schützt die Leute jetzt eigentlich vom Leben. So sehe ich das ein bisschen. Ist jetzt etwas übertrieben vielleicht. Und dann dürfen sie abgeschirmt vor Bazillen und Viren in Ruhe sterben. Und das finde ich ganz dramatisch. Also es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass meine Befürchtungen, die ich schon sehr früh hatte, sich bewahrheitet haben. Also Psychologen, Gerontologen, Philosophen sehen das Problem ganz genauso. Und da möchte ich einfach bitten, dass man diese wirklich ganz elementaren Lebensbedingungen, das Lebenselixier, auch genauso schätzt wie die Vorsorge. Wir sind endliche Menschen und ich persönlich, ich möchte lieber meine Enkel sehen. Ich möchte da eine gewisse Gefahr, gehe ich da durchaus auch ein. Ich möchte die sehen und nicht dann hinter einer Glasscheibe existieren müssen.
Das heißt, Ihr Vorschlag wäre, wenn wir auch schauen zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis, wo ist die Lösung? Immer wieder abwägen, auch die Älteren mit einbeziehen, so,
ja,
also so verstehe ich
Sie. Überhaupt nicht möglich gemacht, dass die Angehörigen nicht mehr kommen dürfen. Mit Schutzmaßnahmen. Es gibt ja gute Schutzmaßnahmen. Es gibt den Abstand. Ich habe vorher Ihrer Mitarbeiterin erzählt, wir können uns auch rückwärts umarmen. Ja, wir können die Gesichter nach der anderen Seite haben und man kann sich trotzdem umarmen, in den Arm nehmen. Man kann zusammen schweigen dann oder eben mal in die andere Richtung singen oder erzählen. Da gibt es eigentlich ganz schöne, fantasiereiche Möglichkeiten.
Mhm. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns angerufen haben und auch diese Ideen.
Ich bedanke mich nochmal für die Dame, die das so schön geschildert hat, wie sie damit zurechtkommt. Und
Uta Brückner,
das beeindruckend, dass sie sagte, und dass man auch mit den anderen einigermaßen höflich und respektvoll umgeht. Und dann wollte ich noch sagen, Fröhlichkeit, mit den Augen jemand anlächeln, hallo, mit den Augen lächeln bei Begegnungen, das kann man eigentlich immer machen.
Doro Kuhn, herzlichen Dank auch für diesen Appell, den Sie noch uns Hörerinnen und Hörern, Ihnen, Ihren Zuhörerinnen mitgegeben haben. Andreas Lambers ist in der Leitung, der uns aus dem Emsland angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie haben welche Erfahrungen mit unserem Thema?
Ja, meine Eltern sind beide im Pflegeheim. Meine Mutter seit 2 Jahren, die ist auch ganz schwer demenziell erkrankt. So erkrankt, dass sie mich eigentlich auch nicht mehr kennt und auch bettlägerig ist. Und mein Stiefvater ist seit Mai im Pflegeheim voll klar, aber körperlich eingeschränkt. Und es war so, dass ich eigentlich, also meine Frau und ich, wir waren, seitdem meine Mutter im Pflegeheim war, jeden Tag da und haben das Essen angereicht. Also ich abends, meine Frau oft mittags. Wir haben da sehr viel mitgeholfen und im März kam dann halt der Anruf, dass wir das Pflegeheim nicht mehr betreten dürfen. Und das war erst ein Schock für uns und ja, seitdem ist das Pflegeheim auch für Besucher geschlossen. Das Konzept ist, dass man sich auf Termin draußen in einem Zelt treffen kann für eine gewisse Zeit lang. Und das ist durchgängig. Das fand ich eigentlich nicht so gut. Jetzt mittlerweile ändere ich aber meine Meinung, also liegt an Tagesform, aber ich wäge ab zwischen der Situation, dass die Bewohner zurzeit gemeinsam einen einigermaßen guten Tag verbringen können und der Situation, falls Corona ausbricht, dass die Bewohner dann im Zimmer eingeschlossen sind und die Pflegekräfte in Schutzeinrichtungen reinkommen. Mein Stiefvater hat das eine Zeit lang, bevor er ins Pflegeheim ging, mitgemacht und hat da gesagt, diese Situation möchte er nicht nochmal erleben, da möchte er lieber sterben. Also ein Ausbruch im Pflegeheim ist gar nicht schön. Und das, man hat die Wahl zwischen etwas ganz schlimm und etwas auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Deswegen finde ich, zumindest auf meine Situation bezogen, finde ich im Moment, dass diese Sperre für mich gut ist. Für andere kann das anders sein, das akzeptiere ich auch.
Aber man hört auch raus, es ist genau dieser Spagat, der es ja sicherlich allen Beteiligten so schwer macht, auch zu entscheiden, geht man jetzt hin zu seinem Angehörigen, wie hält man den Abstand, wie hält man die Wärme aufrecht, die es ja auch braucht, die auch gerade ältere Menschen oftmals brauchen. Sie haben es ja auch geschildert von Ihrer Mutter, Ihrem Stiefvater. Was würden Sie sagen, war der Sommer so ein bisschen was, wo Sie da mal durchatmen konnten, alle gemeinsam, wenn Sie sich auch nur draußen treffen konnten, aber immerhin?
Ja, das war auf jeden Fall was Schönes und Man hatte im Prinzip dann auch in den Sommermonaten die Gefahren des Coronavirus ja nicht vergessen, aber er war nicht mehr so präsent. Aber im Moment ist das halt so, dass immer mehr Informationen kommen, dass in anderen Pflegeheimen das Coronavirus ausbricht, und das möchte man auf gar keinen Fall. Es war so, dass ich halt, also dass nicht nur ich, sondern ganz viele Angehörige und Freiwillige im Pflegeheim mitgeholfen haben. Und dann war die Arbeit für die Pflegekräfte einigermaßen zu schaffen. Das eskaliert natürlich jetzt total, weil es fehlte an Pflegekräften an allen Ecken und Kanten. Das war vorher auch schon. Jetzt ist das aber noch viel schlimmer. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Alte Menschen und Menschen im Pflegeheim haben überhaupt keine Lobby. Die allermeisten Menschen haben leider vergessen, dass sie irgendwann alt werden. Und in meinen Augen ist es eine Katastrophe, was wir unseren alten Menschen in den Pflegeheimen antun.
Andreas Lammers,
das muss ich so deutlich sagen.
Das dürfen Sie auch, auch aus Ihren Erfahrungen heraus natürlich uns genauso formulieren. Andreas Lammers, ich danke Ihnen, dass Sie uns aus dem Emsland angerufen haben. Wir sprechen hier weiter in der Lebenszeit über den schwierigen Alltag in den Pflegeheimen, von dem wir ja schon einen deutlichen Eindruck bekommen haben. Aber Sie sind weiter aufgefordert, uns zu schreiben oder auch anzurufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Gleich nach den Nachrichten werden wir dann auch weiter über unser Thema sprechen und auch von Ihren Erfahrungen partizipieren. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis, der schwierige Alltag in den Pflegeheimen, das ist unser Thema heute, und wir hören uns gleich nach den Nachrichten dann wieder.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Weiter mit Petra Ensminger, und wir sprechen heute über den Alltag in den Pflegeeinrichtungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Und wir haben es ja auch schon verschiedentlich gehört, wie schwierig es ist, diese Gratwanderung auch zu schaffen. Den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner einerseits, aber eben auch das Freiheitsbedürfnis, die Suche nach Nähe, nicht unterzujochen und irgendwie zu sagen, wir müssen den Schutz nach vorne stellen, sondern irgendwo dazwischen etwas finden. Wie werden Besucherformen geregelt? Wie kann man den Kontakt noch ermöglichen? Alles nicht so einfach in diesen Zeiten, und da gehen die Häuser auch sehr unterschiedlich mit um. Auch das haben wir schon gehört. Andreas Westerfellhaus, Sie sind der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und haben jetzt ein einheitliches Besucherkonzept für Heime aufgrund der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Wie ist da der Stand?
Ja, lassen Sie mich vielleicht noch eben sagen dazu, warum ich dazu gekommen bin. Bei all meinen Diskussionen und auch Besuchen habe ich gemerkt, wie viele kreative Lösungen es in Deutschland gibt, im Rahmen, die im Laufe der Pandemie denn entstanden sind. Sicherlich auch das ein oder andere, was zu hinterfragen ist, ob das tatsächlich denn dann sinnvoll ist. Und aufgrund dieser Basis und in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsminister habe ich eine Konferenz geführt mit den großen Wohlfahrtsverbänden, mit allen, auch den privaten Trägern dazu. Wie kann man denn dann zu einer gemeinsamen bundesweiten Handlungsempfehlung kommen? Ich habe die Einrichtungen, also die großen Träger gebeten, mir Best-Practice-Beispiele aus den Einrichtungen zuzusenden. Das ist in den letzten Wochen passiert. Unglaublich kreative, viele, viele, viele Anregungen, die jetzt zusammengeführt werden, wissenschaftlich untermauert, geprüft durchs RKI und mit Unterstützung des Bundesgesundheitsministers, um als Handlungsempfehlung Einrichtungen, Angehörigen, Gesundheitsämtern dies zu visualisieren und an die Hand zu geben, um ihnen Sicherheit zu geben. Das heißt nicht von oben herab, sondern unterstützt auch durch die großen Verbände, die dann dahinter stehen. Und nicht vorwegnehmend die Individualität der Einrichtung, die vielleicht in einem besonders belasteten Bereich liegt, aber endlich auch das umzusetzen, was mir viele Einrichtungen sagen, die sagen, wissen Sie, wir würden ja gerne mehr öffnen, und wir stehen auch dabei für die Autonomie der Bewohner, für die Mitgestaltung, mit die Mitbestimmung. Aber wir wollen auch die Sicherheit, wenn es dann zum Ausbruch kommt, dass wir nicht an den Pranger gestellt haben, wir haben doch alles richtig gemacht. Und deswegen ist mein Ansinnen, das zu tun. Wir sind jetzt dabei, das zusammenzustellen. Das wird auch grafisch aufgearbeitet. Und ich hoffe, dass wir deutlich vor Weihnachten, also zu Beginn des Dezember, dann auch in die breite Fläche geben können. Also wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Dinge zu sichten und zu sammeln. Was erfreulich ist, dass es bereits so viele kreative Dinge gibt. Aber wie immer im Leben, manchmal weiß man nicht, was im Süden gut gemacht wird und kann es nicht in den Norden transportieren und so weiter. Und deswegen einfach Sicherheit, allgemeine Transparenz.
Elisabeth Römisch, als Leiterin einer Zweierpflegeeinrichtung, muss man sagen, zweier Seniorenzentren. Wie wichtig ist das, dass Sie vielleicht einen Rahmen bekommen, was die Besucher angeht?
Naja, wir haben ja schon einen Rahmen und mussten ja auch schon Konzepte entwickeln. Aber ich finde es gut, wenn es was Unterstützendes gibt. Ich finde es immer gut, wenn es noch neue Anregungen gibt. Also ich bin da ganz offen, weil alles, was wir an Öffnung bieten können für die Bewohner, ist für mich schon auch der richtige Weg.
Da blicken wir auch auf den Winter und auf die bevorstehende kalte Jahreszeit, dunkle Jahreszeit. Johannes Pantl, Sie sind Gerontopsychiater. Wenn Sie auf die kommenden Monate auch schauen, wenn Sie auch sehen, dass möglicherweise, da werden wir vielleicht auch gleich noch was hören von einem Hörer, einer Hörerin, dass Menschen ja auch im Sterben liegen in diesen Einrichtungen. Wie wichtig ist es, dass die Besuche dennoch ermöglicht werden? Was würden Sie sagen?
Ich denke, das ist das allerwichtigste Prinzip, was handlungsleitend sein soll, ja, für alle. Dass es keine generellen Abschottungen mehr geben sollte und auch in diese internen Abschottungen, also Leute in Wochen, Monate lang in den Einzelzimmern verharren, auch für vielleicht in Sterbesituationen nicht einmal mehr Angehörige herangelassen werden. Also das muss auf jeden Fall um jeden Preis aus verhindert werden. Das war eine humanitäre Katastrophe und vor allem, wenn wir jetzt einen langen Winter haben, ja, wir waren jetzt ja beim letzten Mal im Frühjahr und der Sommer kam dann auch nach ein paar Wochen, wenn wir jetzt einen langen Winter haben, dann würde das, wenn man das jetzt so rigoros noch einmal durchsetzen wollte, noch eine schlimmere Katastrophe. Und das ist ja eben nicht nur eine Naturgesetzlichkeit, also es wird gelegentlich gesagt, ja, das Virus ist eine biologische Realität, das ist eine Naturkatastrophe. Aber wie wir damit umgehen und wie wir das gestalten, ist eben nicht nur eine Naturgesetzlichkeit. Und es gibt Entscheidungsspielräume, auch in der Politik, auch in den Einrichtungen. Es gibt Entscheidungsspielräume, die eben auch immer zugunsten der Würde und der Menschlichkeit und der Teilhabe ausgeschöpft werden müssen. Das ist nicht nur so eine Feststellung, das ist eigentlich tatsächlich ein moralisches Gebot. Und deswegen auch nochmal eine wirklich Bemerkung zu diesem neuen Testkonzept. Also ich halte das wirklich für eine sehr pragmatische Art. Also es ist natürlich nicht die hundertprozentige Lösung und nicht die hundertprozentige Sicherheit, aber ich halte es wirklich für einen großen Fortschritt, wie wir eben in diesem Balanceakt besser hinkriegen können, ja, wie wir es vielleicht tatsächlich schaffen können, mit diesen neuen Tests ein vernünftiges Maß an Infektionsschutz zu haben und gleichzeitig doch den Zugang beispielsweise von Angehörigen in die Heime hinein, aber auch den Schutz der Mitarbeiter. Und darum geht es ja auch, wie wir den wirklich auf einen Nenner kriegen können. Und deswegen, da muss jetzt alles dran gesetzt werden, das umzusetzen. Ich verstehe die Not der Einrichtungen, die sicherlich zunächst einmal auch sich hilflos fühlen. Deswegen brauchen und die Einrichtungen brauchen da unsere Unterstützung, die brauchen die Politik als Unterstützung, sie brauchen die Ressourcen und zwar jetzt und eben nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dann ist es viel zu spät.
Und wie wichtig es ist, dass es da Darreichungen gibt und dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass es weiter zu Kontakten auch kommen kann, das zeigen auch die Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Da hat uns zum Beispiel ein Mitarbeiter in einem Wohnheim für behinderte Menschen in Dresden geschrieben, Vincent Prull. Für unsere Bewohner und Bewohnerinnen waren und sind die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten mit den Angehörigen häufig sehr schmerzhaft. In unserem Fall kommt hinzu, dass viele der Bewohnerinnen und Bewohner Angehörige haben, die sich mit Herzblut und Kraft bemühen, ihnen das Bestmögliche zukommen zu lassen. Und derzeit ist das nur eingeschränkt möglich, während des eigentlichen Lockdowns gar nicht. Geschrieben hat uns auch Erika Metzger. Sie ist 74 Jahre alt und hat ihr Leben gelebt, so schreibt sie. Für sie ist es viel belastender und schwerer, auf liebevolle Umarmungen ihrer Kinder, Enkelin, Freunde, Freundinnen und Freunde zu verzichten, als zu wissen, dass sie womöglich an einer Corona-Infektion sterben könnte. Sie habe gar nichts von einem Leben, in dem das, was das Leben lebenswert macht, verboten ist. Soweit zwei Zitate unserer Hörerinnen und Hörer. Und im Telefon ist Carola Hagitte Bergmann in der Leitung, die uns aus Schwäbisch Hall angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen an alle. Also ich habe das jetzt gerade verfolgt, auch gerade das letzte. Ich selber habe auch drei Enkelkinder. Demnächst wird das vierte im November geboren. Da weiß man auch noch nicht, wie das überhaupt in den Kliniken dann wieder sein wird und mit der Besucherei etc. Also ich rufe jetzt auch zu diesem Thema an. Ich bin selber auch gelernte Altenpflegerin und bin auch noch Lehrerin. Aber ich habe in der Altenpflege auch lange gearbeitet und kenne auch die Situationen auf den Stationen. Überhaupt die ganzen Arbeitsbedingungen. Ich möchte auch nochmal wirklich dafür plädieren, dass diese ganzen Berufe einfach in ihrer Wertschätzung, also dass sie nicht nur gelobt werden, dass sie das alles ganz toll machen und so weiter, sondern dass auch irgendwann mal in Form von einfach einer sehr viel besseren Bezahlung da auch dann mal was ankommt in dieser Berufsgruppe. Jetzt zu meiner Situation oder was ich gerne erzählen möchte. Meine Stiefmutter kam im Alter von 80 im Dezember letzten Jahres ins Krankenhaus und hatte einen Bruch und kam dann im Januar, Februar in ein Altenpflegeheim, weil sie zu Hause eben das nicht mehr machen konnte. Sie hatte eine sehr, sehr schöne Wohnung in einer sehr schönen Wohngegend und musste praktisch also Abschied nehmen und konnte dann nicht mehr hin zurück. Sie war dann in einem Altenheim in Bielefeld, was ich sehr gut fand, eine sehr gute Einrichtung, kam dort in ein Einzelzimmer. Sie war zu dem Zeitpunkt durch diese Erkrankung schon ein bisschen, sagen wir mal, geschwächt, auch durch diesen Krankenhausaufenthalt, und hatte ganz leichte Anzeichen von einer Demenz, aber wirklich nur sehr leicht. Aber erschwerend zu dem Ganzen kam dazu, dass sie sehr schwerhörig ist. Und dann wurde eben im März diese Einrichtung geschlossen. Ihr einziger Sohn, der richtige Sohn in Hamburg, konnte sie nicht mehr besuchen. Und sie hat auch nur ein Enkelkind. Es kam dann dazu, dass sie, natürlich hat der Sohn sich immer erkundigt, der durfte sie nicht mehr besuchen. Es wurde gesagt, sie sei in ihrem Zimmer, sehr kleines Zimmer. Die Bewohner durften nicht die Zimmer verlassen. Und als mein Halbbruder ist das dann, im Mai wieder hin konnte, hatte sie unheimlich abgenommen und war praktisch, konnte jetzt kaum mehr laufen, hatte keine Kraft mehr und hat ihn auch nicht erkannt. Er musste diese Maske tragen, er musste sich vermummen praktisch und es war also fast kein Kontakt möglich noch dazu durch die Schwerhörigkeit. Also es war alles unheimlich schwierig. Sie hat es dann nach einer Weile dann auch begriffen, dass es er gewesen ist und er konnte natürlich nicht häufig kommen. Und als ich sie dann mit meiner Schwester zusammen besuchte, das war im Juli, sie hatte dann Geburtstag gehabt, wog sie noch 32 Kilo. Es war ein Skelett, kann man sagen, im Bett mit einem großen Gesicht. Sie hat sich gefreut, sie hat uns erkannt, wir durften die Maske kurz runternehmen. Aber ich fand es eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für mich, einfach zu sehen, wie innerhalb von einem halben Jahr, also ein Mensch, der eigentlich alleine gelebt hat, durch diese Situation, für die ja niemand etwas konnte, praktisch zum Sterben gebracht wurde. Und sie ist Anfang August dann gestorben mit 32 Kilo Körpergewicht. Die Station hat gesagt, dass sie praktisch das Essen nicht mehr, also sie hat verweigert zu essen, dass ihr Sohn nicht mehr kommen konnte, also so selten dann auch, als er dann wieder kam, kam er natürlich nochmal, aber dass sie ihre Enkelin nicht mehr sehen durfte, überhaupt nicht mehr, die einzige, die sie hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ihr diese Situation wirklich jeglichen Lebensmut genommen hat und letztendlich sie auch daran starb. Mhm. Und in dieser Einrichtung starben in dieser Zeit natürlich auch Menschen ganz alleine, ohne ihre Familien. Das ist in Krankenhäusern so gewesen, fand ich ganz, ganz schlimm. Und in diesen Heimeinrichtungen kann man sich vorstellen, wie das da zugegangen ist in dieser Zeit. Also ich möchte um Himmels Willen, also wirklich alle bitten, alle Einrichtungen dafür zu sorgen, dass nicht mehr diese totalen Besuchsverbote jetzt wieder kommen. Also dass man irgendwie alles Mögliche tut und das wird ja auch versucht, dass das in irgendeiner Weise möglich ist, diese Leute, wenn sie in ihrer letzten Lebensphase sind und auch vielleicht krank sind, aber die sind so angewiesen auf die Kontakte, die direkten zu ihrer Familie oder ihren Lieben oder Freunden, dass das ermöglicht wird. Und was die dementiellen Erkrankungen angeht, ich habe auf einer Demenzstation gearbeitet und weiß, dass dort eben gerade der Körperkontakt und das Allerwichtigste ist. Und darüber kann man ja praktisch jetzt gar nicht wirklich die Leute befragen, weil die können das ja selber nicht erzählen. Aber ich weiß, dass das was essentiell Wichtiges ist, genauso wie im Behindertenbereich, über den wir jetzt auch nicht gesprochen haben. Aber da gelten ja ganz genau die gleichen Situationen oder die gleiche, ja, das ist sehr ähnlich, die Situation.
Wie es auch ein Hörer aus Dresden geschildert hat. Carola Hagete-Bergmann, ich bedanke mich auch bei Ihnen für dieses ja wirklich sehr tragische Beispiel und hoffe, dass es für Sie gut weitergeht durch diese Zeit, Sie gut durchkommen mit allem, was Sie erlebt haben, und gebe das mal auch nochmal in diese Runde, denn es zeigt ja auch, wie wichtig es ist, dass Kontakte weiter möglich sind, dass man irgendwie versucht, an die Menschen auch ranzukommen, ihnen zu ermöglichen, dass sie ihre Angehörigen auch sehen. Elisabeth Römisch, Sie haben diese Erfahrung ja auch gemacht. Sie leiten zwei Seniorenzentren in Köln. Das sind Dinge, die vermieden werden sollen, die verhindert werden sollen. Auch jetzt in dieser Zeit, wo wir wieder mit steigenden Infektionszahlen zu tun haben. Was glauben Sie, wie können Sie das leisten? Ist das zu leisten?
Ich glaube, das ist wirklich zu leisten, weil wir können ja die Besucher auf den Einzelzimmern auf jeden Fall reinlassen und zu den Angehörigen lassen, da wir selber ja mit FFP2-Masken arbeiten. Damit ist ja die Übertragung wirklich auf 98% sicher auf jeden Fall. Und das gerade, was die Hörerin geschildert hat, das darf nicht passieren. Also das ist wirklich was, das darf einfach nicht passieren. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn ein Mensch neu einzieht und wir den gar nicht kennen. Also wenn wir den Bewohner kennen, dann ist das einfacher auch einzuschätzen, wie viele Besucher und welche Ausnahmen sollte man machen. Weil es gibt ja die Ausnahmeregelung, die gab es auch über den Shutdown. Und also wir haben den genutzt, wir haben den auch in unserem Konzept eingereicht, dass wir sagen, ja, das sind besondere Situationen, da müssen die Angehörigen reinkommen können. Und zwar auch lange und auch über Nacht. Und das kann wirklich über gute Schutzausrüstung bei den Mitarbeitern verhindert werden, dass dann was weitergetragen wird. So ist die Gefahr ja wirklich minimiert und darauf sind wir auch eingestellt. Und ich denke, auch ganz viele Einrichtungen sehen das ganz genau.
Johannes Pantel, Sie sind Professor für Altersmedizin. Das Beispiel, was wir gerade gehört haben, da ging es ja auch um die Berührung. Das Sehen ist das eine. Elisabeth Römisch hat es uns gerade geschildert. Da kann man sich ja trotzdem auch schützen mit Masken, mit Schutzausrüstung. Aber das Berühren ist das andere. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist gerade die Berührung auch? Sie haben mit Depressionserkrankten, mit demenziellen Erkrankungen ja zu tun, haben da Untersuchungen gemacht. Müssen wir tatsächlich jetzt auch in dieser Phase gewährleisten, dass Menschen auch sich berühren dürfen in diesen Situationen?
Ja, das müssen wir gewährleisten, weil Berührung ist auch ein Menschenrecht. Berührung ist vom Säuglingstagen an, also bis ins hohe Alter, etwas Elementares. Und gerade in diesen Situationen bei zum Beispiel Menschen mit Demenz, alten, sterbenden Menschen, ist das ein, ja, das ist tatsächlich ein extrem wichtiges Elixier. Und das ist auch möglich. Also natürlich sind die Schutzmasken erwähnt. Ich bin jetzt nochmal bei den Tests. Also wenn Sie einen Antigen-Test negativ haben, liefert dann schon eine gewisse Sicherheit. Er ist nicht ganz so sicher wie die PCR-Tests, aber er hat eine sehr hohe Spezifität und eine sehr vernünftige Sensitivität. Also wenn man das jetzt einsetzt, dann kann man auch, wenn man einen etwa negativ getesteten Angehörigen hat, aus meiner Sicht in einer solchen Situation zumal die Berührung gestatten. Ja, weil man dann eine doch sehr vernünftige Sicherheit hat und man handelt nicht fahrlässig. Im Übrigen eine 100%ige Sicherheit haben Sie auch nicht, wenn Sie die Einrichtungen komplett abschotten. Ja, wir hatten in der Phase im März, April, Mai, da gibt es eine große Studie der Uni Bremen, Eintragungen von Keimen in etwa 20% der Einrichtungen. Das heißt, 80% hatten keine und wir hatten in Todesfälle in 6,4%. Das heißt also, wir haben 93% der Einrichtungen hatten überhaupt keine Todesfälle. Trotzdem wurde pauschal komplett abgeschottet. Und das Argument, dass ja die Abschottung das nun alles verhindert hatte, ist so auch nicht richtig. Also die empirischen Daten weisen darauf hin, dass eben auch gerade, aber eben auch Einrichtungen, die sich sehr gut geschützt haben, sehr früh abgeschottet haben, sehr konsequent Hygienemaßnahmen umgesetzt haben, dass auch dort Keime eingetragen wurden. Also das heißt, wir können ohnehin diese 100%ige Sicherheit nicht gewähren. Und wenn wir dann so elementare Dinge eben wie soziale Begegnung, Berührung, wenn wir die dann opfern, dann muss ich sagen, dann wird der Winter wirklich dunkel.
Dennoch ist es ja für diejenigen, die mit den Menschen arbeiten, die in den Einrichtungen vor Ort den Kontakt auch haben, eine ganz verantwortungsvolle Sache. Und wir blicken natürlich auch über die Grenzen hinaus. Sie sagen, hier gab es relativ wenig Fälle, wo die Viren eingetragen wurden. Es gab ganz dramatische Fälle in den Nachbarländern. Andreas Westerfellhaus, wir haben auch gehört, alleine sterben lassen, das darf man nicht mehr zulassen. Auch Uta Brückner hat uns das ja eingangs mit als Appell auf den Weg gegeben, im Sterbefall Besuche zulassen. Sie haben uns auch erzählt, dass Sie gemeinsame Handlungsempfehlungen gerade erarbeiten. Da soll auch mehr geöffnet werden. Aber wo würden Sie sagen, gibt es denn noch Grenzen?
Naja, also ich sag mal, eine Situation, wo es tatsächlich zu einem aktuellen Ausbruch kommt, braucht eine ganz individuelle Reaktion, um Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Frage, über die wir hier reden, sondern es geht darum, dass ich es nicht zulassen kann, den Schutz alleinig vorzunehmen, so wie wir es jetzt mehrfach gehört haben, und die Menschen in der Einsamkeit sterben zu lassen. Und da weiß ich mich in guter Gesellschaft, nämlich die Bundeskanzlerin Jens Spahn, ein Gericht hat festgestellt, dass auch eine Einrichtung einfach vom Hausrecht Gebrauch machen kann und sagen, ich mache jetzt zu, sondern dass das auch in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden passieren muss. Aber am Ende muss ich sagen, wenn es dann notwendig wird, für eine Zeit ein hohes Maß an Transparenz mit den Bewohnern unter Einbeziehung des Beirats, der Angehörigen, lassen Sie die Menschen darüber reden, lassen Sie es ihnen erklären und vor allen Dingen auch jetzt schon mit Bezug auf Weihnachten zu gucken, wie kann ein Besuchermanagement denn so gestaltet werden, dass ich eben nicht jetzt sagen muss, ich bin dann 3 Wochen, 4 Wochen alleine, sondern dass ich vielleicht weiß, naja, Heiligabend kommt niemand, aber es kommt am ersten Weihnachtstag jemand eine Stunde zu mir. Die Handlungsempfehlungen sollen bis dahin da sein, in jedem Falle unter Einbeziehung auch einer Empfehlung, wie man letztendlich mit diesen Schnelltests umgehen kann. Und dann sind wir ja nicht an einem Status quo, dass wir sagen, jetzt ist alles fertig, sondern wir haben doch bewiesen in dieser Pandemie, dass wir immer wieder auch durch Kommunikation mit den Einrichtungen ja bereit und in der Lage sind, Konzepte denn dann weiterzuentwickeln. Ja, das ist jetzt wieder ein Zwischenschritt, ich weiß das, aber ich glaube, es ist ein entscheidender.
Und Sie haben es schon mal formuliert in einem anderen Gespräch mit einem Vorschlag zu diesem Weihnachten im Schichtsystem nämlich zu feiern, um die Gefahr von Ansteckung zu minimieren. Das ist das, was Sie gerade schon angedeutet haben.
Ja, das ist entstanden daraus, dass ich gesagt habe, es kann natürlich nicht sein, wenn bei 100 Bewohnern 100 Angehörige am Heiligabend um 17 Uhr kommen, sondern dass man auch da ein Management erreichen muss, dass es nicht zu einer Überlastung der Einrichtung kommt und dass man aber vorher darüber redet. Weihnachten ist auch noch am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag und vielleicht auch am dritten Weihnachtstag. Ich glaube, wenn man den Menschen eine Perspektive gibt, dann kommt jemand und dann kann ich mich darauf freuen und das allen möglich macht. Ich glaube, das ist das, womit man dann auch auf Verständnis stößt bei denjenigen, die es dann betrifft. Ja, diese Weihnachten und dieser Jahreswechsel werden anders, aber ich glaube, wir können ihn gestalten und da werde ich auch sorgfältig hingucken und auch weiterhin darauf achten, dass das im Rahmen der Würde der Versorgung der Menschen auch möglich ist.
Gottfried Brink ist in der Leitung, er hat uns aus Bremerhaven angerufen und ihn möchte ich auch in der Runde begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Brink, welche Erfahrungen machen Sie in diesen Corona-Zeiten? Sie sind 93 Jahre, lese ich.
Ja. Ja, es ist doch gerade für ältere Menschen, denke ich mal, schwieriger, sich an die Situation zu gewöhnen, weil man hat ja ein ganzes Leben miteinander verbracht. Und die Situation gerade bei Demenzerkrankten ist ja ohnehin schwierig, denn das Gedächtnis schlägt ja meist doch langsam manchmal schneller nach. Und wenn kein Kontakt mehr besteht, dann flacht das langsam immer mehr ab. Nun ist meine Freundin eine Einrichtung, die sehr behutsam damit umgeht, wenngleich Kontakte auf einmal wöchentlich beschränkt sind. Aber ansonsten ist die Leitung bemüht, möglichst das zu ermöglichen, was geht. Denn das ist eine Belastung, auch für die Heime ist es ganz selbstverständlich. Das sieht jeder, der mal hingeht und was und mitbekommt, was da los ist.
Was wünschen Sie sich für die nächsten Wochen?
Bitte?
Was wünschen Sie sich für die nächsten Wochen?
Ja, ich wünschte mir, dass mindestens zweimal in der Woche Zugang zu den Angehörigen ermöglicht wird. Es soll ja auch wohl so kommen, dass Kurztests durchgeführt werden können. Und dann besteht schon eher die Möglichkeit, Zugang zu den Angehörigen zu haben. Aber der Gedanke alleine, dass ein Angehöriger, nur meine Frau ist 91, dass sie mal aus dem Leben gehen und dann völlig allein sind.
Ja.
Ja, dieser Gedanke ist schrecklich.
Da müssen wir alle tief durchatmen, Gottfried Brink. Ich glaube, dass wir aus dem ersten Lockdown alle gelernt haben, dass das nicht mehr passieren darf. Und alle, die ich hier in der Runde gehört habe, klangen so, als würden sie sich sehr stark dafür machen, dass das auch nicht mehr passiert. Alles, alles Gute Ihnen und herzlichen Dank, dass Sie uns das auch geschildert haben. Und damit geht auch langsam die Sendung schon zu Ende. Zwischen Schutzmaßnahmen und Freiheitsbedürfnis, der schwierige Alltag in den Pflegeheimen, das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und die uns auch angerufen haben, sehr bewegt erzählt haben von ihrem Erleben. Andreas Westerfellhaus war dabei, er ist der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Professor Dr. Johannes Pantl war mit dabei, Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt am Main. Und Elisabeth Römisch, die Bereichsleiterin Pflege der AWO in Köln. Nächste Woche geht es hier in der Lebenszeit um Medien in Pandemiezeiten. Ich bin Petra Enzlinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen alles, alles Gute.